Ob der Papst in einer weißen Daunenjacke, die angebliche Verhaftung von Donald Trump oder Verschwörungstheorien rund um ein bearbeitetes Foto von Prinzessin Kate. Inzwischen sollte wirklich jeder schon mal was von Deepfakes gehört haben. Und die Meinungen dazu gehen da ziemlich weit auseinander. Von unglaublich cool, was man mit der Technik alles machen kann, bis zu Computer werden die Weltherrschaft an sich reißen.
Okay, Lena, wir müssen uns ja nicht an den Extremen orientieren.
You get the point. Aber woran denkst du denn, wenn du das Wort Deepfakes hörst?
Da Deepfakes ja in den Bereich der künstlichen Intelligenz fallen, natürlich an Folge 3 unseres Podcasts, wo wir uns mit KI und Cybersicherheit beschäftigt haben.
Rainer, das ist hier keine Werbeveranstaltung.
Also so wie ich das verstehe, sind Deepfakes realistisch wirkende Medieninhalte, vor allem Fotos, Videos und Audios, die aber vollständig von künstlicher Intelligenz erstellt wurden. Nehmen wir nochmal dieses angebliche Foto vom Papst, das letztes Jahr verbreitet wurde und in sozialen Medien viral ging. Darauf war er in einer weißen, glänzenden und etwas übertriebenen Daunenjacke zu sehen. Sah ziemlich Gangster aus. Auf den ersten Blick wirkte das realistisch. Aber es war natürlich Fake.
Ich muss zugeben, so ging es mir auch, als ich das Bild gesehen habe.
Aber wenn ich so überlege, viel mehr weiß ich dann auch nicht über Deepfakes, wenn ich ehrlich bin.
Sehr gut, denn Überraschung, in dieser Folge dreht sich alles um das Thema Deepfakes. Um unsere Wissenslücken zu schließen und herauszufinden, wie und wo Deepfakes eingesetzt werden und welche Gefahren von ihnen ausgehen, habe ich mich schlau gemacht und auch diesmal mit zwei Experten geredet.
Na dann gehen wir es an.
Web of Trust, der Cybersicherheits-Podcast. Web of Trust ist Teil der digitalen Kompetenzoffensive für Österreich. Die Bundesregierung fördert damit digitale Fähigkeiten sowie Wissen über Digitalisierung und IT-Sicherheit.
Mit deiner Definition von Deepfakes bist du gar nicht mal so falsch gelegen, Rainer. Aber ich habe mir trotzdem sicherheitshalber einen richtigen Experten gesucht.
Ah ja, vielen Dank für diesen Seitenhieb.
Florian Schmidt ist Leiter des Faktencheck-Teams bei der Austria Presseagentur, kurz APPA. Das ist eine Nachrichtenagentur, die neben Journalismus auch noch andere Informationen und Dienstleistungen anbietet. Unter anderem prüft sie zum Beispiel Inhalte, die im Internet viral gehen, auf ihre Richtigkeit.
Damals, als die ersten Deepfakes rauskommen sind, das war so 2017, 2018, da hat man halt bei Deepfakes immer nur von einer speziellen Art von Video gesprochen, wo das Gesicht einer Person ersetzt wird von einer anderen Person, von einem anderen Gesicht. Heutzutage schließt der Begriff Deepfake eigentlich mehrere verschiedene Bildmanipulationen oder auch Audiomanipulationen ein, die synthetisch generiert sind. Das heißt, KI-generierte Bilder, KI-generierte Avatare, KI-generierte Videos und auch Audiospuren zum Beispiel, das fällt heutzutage alles unter Deepfakes.
Noch ganz kurz, für die Austria Presseagentur ist die Unabhängigkeit ihrer Informationen besonders wichtig. Da ist es ihr ein Anliegen, hier festzuhalten, dass weder die APPA noch Florian Schmidt für das Interview mit Web of Trust Geld bekommen haben und dass es auch keine persönlichen Verbindungen zu uns als Podcast-Team gibt. Das ist übrigens bei all unseren InterviewpartnerInnen auch in anderen Podcast-Folgen so. Keine der von uns befragten ExpertInnen erhalten Geld von uns dafür, dass sie in diesem Podcast mitmachen. Aber jetzt zurück zu den Deepfakes.
Ja, mich würde interessieren, wie weit verbreitet sind die denn schon?
Das wollte ich auch von Florian Schmidt wissen.
Also das Risiko von Deepfakes nimmt natürlich immer mehr zu und ist gerade in allem Munde. In der Realität muss man sagen, und das überrascht die meisten, wenn wir aus unserem Arbeitsalltag sprechen, dass sie noch gar nicht so verbreitet sind. Ja, also auch im Israel-Gaza-Konflikt oder im Krieg in der Ukraine, da hat es Beispiele gegeben, aber sicher nicht viele und die waren sehr überschaubar und sehr schnell zu überführen. Und der Grund dafür ist ein ganz interessanter, nicht, dass es noch nicht möglich wäre, dass man solche fast perfekten Deepfakes erstellt, sondern sie werden noch gar nicht benötigt. Es gibt wahnsinnig viel sehr billig, sehr schnell produzierte Fakes, auf die die Leute trotzdem reinfallen, weil sie eben das eigene Weltbild bestätigen.
Krass, oder? Er hat mir auch ein konkretes Beispiel geben können, wie leicht sich Leute im Internet täuschen lassen.
Ein ganz bekannter Fall ist ein Interview mit der Nancy Pelosi, eine demokratische Politikerin in den USA. Da ist einfach ein Interview mit ihr genommen worden, um 25% in der Geschwindigkeit reduziert worden, damit es so wirkt, als wäre sie unzurechnungsfähig oder betrunken. Und das hat sich millionenfach geteilt.
Und wie gesagt, um solche Bearbeitungen durchzuführen, brauchst du kaum technisches Wissen. Für die Erstellung von Deepfakes ist es aktuell noch anders, wobei sich das in Zukunft wahrscheinlich auch ändern dürfte.
Natürlich wird die Zugangsschwelle nämlich immer niedriger und je niedriger die Zugangsschwelle zu diesen Technologien ist und wenn ich mit zwei Knopfdrücken einen Deepfake auf meinem Handy erstellen kann, natürlich wird sich das auch dementsprechend dann verbreiten. Derzeit ist es noch ein bisschen Aufwand, man muss sich ein bisschen mit den Programmen beschäftigen, teilweise muss man auch was zahlen dafür. Das heißt, es gibt noch diese Zugangsgrenze, die ist noch halbwegs hoch, aber je niedriger dieser Zugang sein wird, umso mehr werden sich die Inhalte auch verbreiten.
Ja, das macht Sinn. Je mehr Leute Zugang zu den notwendigen Technologien haben, desto mehr Deepfakes werden auch verbreitet. Gibt es überhaupt Möglichkeiten, solche verfälschten Inhalte zu erkennen?
Die APA hat da gleich mehrere Vorgehensweisen.
Wir haben bei der Überführung von Deepfakes derzeit drei Zugänge, die man aktivieren kann. Über den ersten habe ich schon kurz gesprochen. Das ist die technische Unterstützung mit einem automatisierten KI-Detection-Tool. Wie gesagt, solange die nicht zu 100% zuverlässig sind, können wir uns darauf nicht verlassen, aber sie können ein Indiz sein. Und dann gibt es noch zwei Zugänge darüber hinaus. Der erste ist, dass man die innere Logik eines Bilds oder Videos checkt. Das bedeutet, gibt es da irgendwelche Fehler, die mir auffallen? Sind irgendwelche Stellen verschwommen? Haben die Menschen sechs Finger zum Beispiel? Das ist das typische Beispiel, auch wenn das jetzt langsam weg ist. Und das ist eben das Problem, das wird immer perfekter und in ein paar Monaten sind diese Bildfehler weg und dann bleibt uns nur noch der dritte Zugang und der ist ganz schön eigentlich und sehr beruhigend. Da kommen wir nämlich zur äußeren Logik und den klassisch journalistischen Fragen. Wenn ich mir das Bild vom Papst in dieser fetten Daunenjacke ansehe, das eines von den ersten KI-generierten Bildern waren, die Reichweite bekommen haben, dann kann es nicht nur eine Aufnahme davon geben, dann muss es 10 Aufnahmen geben, Videos, Augenzeugen, irgendwelche Quellen, die ich aufspüren kann. Und dadurch kann ich es verifizieren. Ich komme auch sehr schnell in die wirklich tiefen Verifikationsschritte, wo ich zum Beispiel das Wetter dann überprüfen kann, ob das mit Wetterdaten zusammenpasst. Ich kann Schatten und Licht analysieren, ob das mit dem Sonnenstand zusammenpasst. Das alles kann ich noch machen.
Verstehe. Aber was ich mich schon immer gefragt habe, warum passieren den KI-Anwendungen eigentlich so offensichtliche Fehler auf generierten Bildern wie zu viele Finger oder Beine? Das ist doch das Erste, was einem auffällt.
Ja, dann hör mal, was Florian Schmidt dazu gesagt hat, wieso da manchmal so absurde Sachen passieren.
Die KI kann nämlich nicht zählen. Auch wenn ich zum Beispiel Windräder sehe auf dem Bild, schaue ich lieber mal, ob das drei Rotorblätter hat oder vielleicht fünf. Weil wir Menschen wissen, dass wir gewisse Strukturen haben und gewisse Konstruktionen oder Körper nur eine bestimmte Anzahl an Gliedmaßen oder so haben. Da bin ich noch einen Schritt voraus bei der KI. Ich kann auch noch darauf achten, ob irgendwelche Accessoires zum Beispiel verschwommen sind, weil alles, wo die KI weniger Trainingsdaten hat, ist vielleicht fehleranfällig. Wenn ich ein Gesicht oder eine Person generieren lasse, dann funktioniert das Gesicht schon wirklich perfekt, da kann ich nichts mehr erkennen. Aber wenn die vielleicht eine Sonnenbrille trägt oder einen Hut, dann sind das eher Accessoires, wo wenig Trainingsdaten da sind und wo vielleicht Fehler passieren können. Auch Schriftzüge kann die KI noch nicht richtig machen, das kommt jetzt aber langsam. Und wie gesagt, alles, was ich jetzt sage, wird wahrscheinlich in ein paar Monaten schon weg sein, weil sich das rasend schnell entwickelt.
Das ist ja lustig. Die künstliche Intelligenz kann einfach nicht zählen.
Ja, ich finde es auch ziemlich lustig, solange es halt bei einer harmlosen Spielerei bleibt. Es gibt nämlich auch potenzielle Gefahren, die im Zusammenhang damit stehen.
Ich sehe vor allem zwei Gefahren durch Deepfakes. Die erste Gefahr ist eine direkte Einwirkung auf den Meinungsbildungsprozess von der Bevölkerung, nämlich indem ich Politiker zum Beispiel irgendwelche Sätze sagen lasse, die sie nie gesagt haben. Und der zweite Aspekt ist die indirekte Bedrohung, denn sobald ich weiß, was alles möglich ist durch neue Technologien, glaube ich auch allen Informationen weniger. Das heißt, das Misstrauen steigt allein dadurch, dass man weiß, die Technologie ist da, da muss es noch gar keine Deepfakes geben, die im Umlauf sind. Das sind zwei große Bedrohungen und es betrifft übrigens auch nicht nur die Nachrichten- und Medienszene, sondern natürlich auch jede Privatperson, weil auch zum Beispiel die Trickserei durch Scam-Versuche wird auch immer schwieriger zu durchblicken. Es kann sein, dass ich irgendwie jetzt angenommen, ich bin ein Familienvater und ich bekomme auf WhatsApp eine Sprachnachricht von der Tochter oder zumindest eine Audiospur, wo ich die Stimme der Tochter höre, dann heißt das nicht, dass das die Tochter erstellt hat. Das kann auch synthetisch generiert sein.
Boah, ja, davon habe ich auch schon gehört. Aber Deepfakes als Betrugsmasche, wie muss ich mir das vorstellen?
Da habe ich auch eine Antwort für dich. Die kommt jetzt aber von Daniel Widerner. Er ist IT-Forensiker beim Bundeskriminalamt.
Ein Deepfake ist ein Mittel zum Zweck, wie ein Betrug beispielsweise vollzogen wird. Und in dem Fall halt nicht durch Interaktion von zwei Personen, der Betrüger A betrügt den Geschädigten B, so mit indem er irgendwas vorschwindelt, indem er vorlügt. Er nimmt einfach das Deepfake, ein gefälschtes Dokument, ein gefälschtes Audiodokument, Bilddokument oder Videodokument, das ist eines dieser Multimedia-Dateien, ja, und begeht den Betrug.
Zu Daniel Vedernas Aufgaben zählt es, digitale und multimediale Beweise auf Datenträgern in Videoclips oder Audioaufnahmen zu finden und sicherzustellen.
Sehr spannend. Mit welchen konkreten Betrügereien befasst sich das Bundeskriminalamt in Bezug auf Deepfakes?
Herr Vederner hat da zwei Beispiele genannt.
Es kann halt leider in vielen denkbaren Szenarien eingesetzt werden. Der Enkeltrick ist ein gutes Beispiel. Es ruft keine Person wirklich mehr an und versucht, einen Herr oder eine Dame oder wem auch immer vorzugaukeln, es ist der Enkel, sondern durch Social Media Inhalte, wo eine Person vielleicht mal was gesprochen hat und dieses Video wird dann abgespeichert. Ich nutze die Tools, die mir jetzt da möglich sind in der jetzigen Zeit, nehme diese Stimme, transferiere sie woanders hin und das, natürlich wird es schwerer. Andere Möglichkeit, und da gab es offensichtlich schon Fälle, zwar nicht in Österreich, aber weltweit, wo ein sogenannter CEO-Fraud durchgeführt wurde. Sprich, der CEO-Fraud funktioniert so, dass jemand vorgaukelt, er ist jetzt der Geschäftsführer oder eine Entscheidungspersönlichkeit eines Unternehmens und bringt durch Vorgaukelung falscher Tatsachen eine Person, die über die Finanzen Verfügungsmacht hat, dazu, einen Geldbetrag zu überweisen. Jetzt hat man diese Unternehmen in dieser Art und Weise geschult. Nein, auf E-Mails, auf Telefonkontakte, das machen wir nicht. Wir machen keine Geldüberweisungen. Das hat auch diese Person damals gesagt. Und dann hat der Anrufer, der Angreifer gesagt, nee, ist überhaupt kein Problem, machen wir eine Videotelefonie. Die Videotelefonie ist erfolgt und das Ergebnis war, dass er mehrere Millionen überwiesen hat. Also ich persönlich würde es jetzt als CEO-Fraud 2.0 bezeichnen.
Wow. Das ist krass.
Ja, finde ich auch. Und es geht noch weiter. Deepfakes könnten nämlich von Betrügerinnen zukünftig auch noch häufiger als Werkzeug eingesetzt werden.
Nein, im Endeffekt wäre das Deepfake in dem Fall ein Multiplikator, weil man müsste sich nicht hinsetzen und jemals eine Person anrufen. Man könnte es komplett automatisiert machen. Man könnte am Tag statt 2 Personen oder statt 10 Personen 100 anrufen. Man könnte technisch ein Skript konstruieren, das bei gewissen Antworten einfach auflegt und so lange ein Gespräch aufrechterhält, bis wir beim Punkt X angelangt sind, der sagt, ja, schaut gut aus, und erst dann kommt der Betrüger Y ins Spiel und sagt, ja, ab jetzt greife ich ein und mache weiter.
Also das ist ja dann wirklich beunruhigend, wenn man überlegt, wie mit Hilfe von KI solche Arten von Betrug im ganz großen Stil durchgeführt werden könnten.
Ja, voll, finde ich auch. Obwohl Daniel Vederner und das Team des Bundeskriminalamts einen solchen Fall in Österreich bislang noch nicht verzeichnet haben, birgt die neue Technologie in Zukunft natürlich neue Herausforderungen.
Sind Deepfakes als Betrug eigentlich schon gesetzlich geregelt?
Da das Deepfake ja nur das Mittel zum Zweck ist, braucht man das jetzt gesetzlich nicht neu abzudecken im Strafrecht. Es wird ja auch nicht jedes neue Einbruchswerkzeug gesetzlich im Strafrecht festgelegt. Der Wohnungseinbruch, der Hauseinbruch bleibt ja trotzdem der gleiche. Ob derjenige jetzt einen 100 Jahre alten Hammer verwendet oder das hochtechnisierte Fensteraufschneidetool, wie auch immer.
Ah, okay.
Der Kriminalbeamte sieht aber auch noch weitere Gefahren von Deepfakes.
Natürlich ist es möglich, dass durch die Anwendung von Deepfakes Cybermobbing-Fälle gerade unter Jugendlichen, Kindern und so weiter erheblich in die Höhe schnellen können. Es ist einfach viel einfacher heutzutage, derartige Medien, Audio-, Bild-, Videodateien zu erstellen, als es früher war. Möglicherweise gibt es schon diverse Apps, die das machen. In Zukunft wird es noch viel mehr Apps geben, weil die Handys ja auch leistungsfähiger werden, sprich es ist noch einfacher, so gefaktes Material herzustellen. Das Gute ist, dass das diese Art von strafrechtlichem Delikt, nämlich das Cybermobbing, bereits im Strafrecht abgebildet wurde als eigener Paragraph.
Das heißt, in solchen Fällen gilt es, jegliche Beweise zum Beispiel in Form von Screenshots zu sichern und zur Polizei zu gehen, um eine Anzeige zu machen.
In dem Zusammenhang sind Deepfakes leider alles andere als eine harmlose Spielerei.
Ja, und in Zukunft, wenn der Zugang dazu noch leichter wird, dann wird uns das Thema immer öfter beschäftigen.
Siehst du nach diesen Gesprächen Deepfakes jetzt anders?
Ich finde das Thema extrem spannend. Es ist auch echt krass, was KI-Technologien schon alles drauf haben und wie man sich damit spielen kann. Meine Gespräche mit Florian Schmidt und Daniel Wederner haben aber auch gezeigt, wie viele Gefahren von Deepfakes ausgehen können. Auch wenn solche Technologien aktuell noch in den Kinderschuhen stecken, können sie der Glaubwürdigkeit von Nachrichten und Informationen schaden, für breit angelegte Betrügereien eingesetzt werden und Rufschädigung von öffentlichen oder privaten Personen verursachen. Deshalb braucht es in Zukunft wahrscheinlich einfach vermehrt einen Dialog, wie wir mit solchen Tools umgehen. Und per se will ich ja auch die Technologie gar nicht schlecht reden. Ich meine, wir haben uns ja auch einen Scherz damit erlaubt. Und ist es euch aufgefallen, liebe Zuhörerinnen? Oder seid ihr auf unser Deepfake reingefallen? Wie schnell man hinters Licht geführt werden kann, wollten wir nämlich direkt zeigen. Und da kam uns die Idee. Wieso verwenden wir nicht auch eine KI? Genug Audiomaterial von Rainer habe ich ja durch unsere Podcast-Folgen. Also habe ich mithilfe eines Tools Rainers Stimme geklont. Und die Bedienung des Tools war super easy. Ich musste nur ein Abo abschließen für einen Dollar. Und das Endergebnis konntet ihr ja die ganze Folge hören. Denn es hat die ganze Zeit nicht Rainer gesprochen, sondern ein Deepfake seiner Stimme.
Hallo, hier der echte Rainer. Und, habt ihr es bemerkt? Also ich muss sagen, ich glaube, mir wäre es bei jemand anderen nicht unbedingt aufgefallen. Brauchst du mich in Zukunft gar nicht mehr, Lena?
So ist es dann auch wieder nicht. Ich meine, technisch hat es zwar wirklich gut funktioniert, aber wirklich Spaß hat es nicht gemacht, mit einer KI zu reden. Also keine Sorge, Rainer.
Ja, da bin ich ja froh, dass ich unterhaltsam genug bin. Also doch bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Ciao. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne. Folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und lasst gerne eine Bewertung da. Infos zum Faktencheck der APA und zum Bundeskriminalamt findet ihr nochmal in den Shownotes verlinkt. Vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.
Web of Trust ist Teil der digitalen Kompetenzoffensive für Österreich. Die Bundesregierung fördert damit digitale Fähigkeiten sowie Wissen über Digitalisierung und IT-Sicherheit.